Herzlich willkommen, mein Name ist Jana Mello-Wagner und Sie hören Vorwahl mit Haus und Grund, den Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Wie immer mit dabei ist Haus und Grund-Präsident Herr Kai Warnecke.
Einen schönen guten Tag. Hallo, Frau Mello-Wagner.
Hallo. Und heute zu Gast haben wir die Parlamentsvizepräsidentin Frau Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Hallo.
Ich grüße Sie beide.
Sie sind seit 1998 Mitglied im Deutschen Bundestag und aus dem Vorwahlgebiet 0361. Richtig, aus Erfurt.
Richtig, das ist mein Wahlkreis, das ist meine Heimat.
Und zu Ihrem Wahlkreis gehört ja nicht nur Erfurt, sondern auch Weimar sowie Teile des Weimarer Landes. Diese beiden Städte sind ja dafür bekannt, bedeutende Bildungsstandorte zu haben mit vielen Unis und Forschungseinrichtungen, die ohne Zweifel zur Innovationskraft der Region beitragen. Und nicht zuletzt ist Weimar ja auch die Heimatstadt Goethes gewesen. Das alles spricht ja schon für sich, aber welche Gründe würden Ihnen denn noch einfallen, einmal im Leben Ihrer Heimatstadt Erfurt zu besuchen?
Ich gehe natürlich davon aus, dass alle schon längst da gewesen sind, weil es dort wunderbar ist. Wir haben die längste bebaute Brücke Europas. Das ist nicht in Venedig, sondern das ist in Erfurt, die Cremer Brücke. Ein wirkliches Kleinod, kann ich nur empfehlen, hinzugehen. Und wir haben einen wunderbaren Fachwerk, Stadtkern nach wie vor mit dem Dom oben auf dem zweiten Berg, also es gibt den Dom auf dem einen Berg, auf dem anderen Berg gibt es die sogenannte Defensionskaserne. Dort kann man sehr gut sehen, also für alle Leute, die sich für Bauen interessieren, wie man aus einem sehr alten Kasernengebäude mit sehr dicken Wänden was Neues und sehr Modernes macht, sehr, sehr spannend, kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Ja, und Weimar ist natürlich ganz klassisch, nicht nur die Heimat von Goethe und Schiller, sondern eigentlich auch der Ursprungsort des Bauhauses. Das ist leider dann dort vertrieben worden, da haben die Nationalsozialisten sehr früh sehr viel Einfluss gehabt, sodass das Bauhaus dann nach Dessau gewandert ist. Aber auch diese Geschichte, die gehört ja zu Weimar dazu, die Klassik, Weimar mit Buchenwald und dem furchtbaren ehemaligen KZ und dem Gauforum, dort haben die Nazis zum ersten Mal regiert. Also man sieht, man kann in Erfurt und Weimar in diesem Wahlkreis sehr viel an guter Geschichte, guter Kultur, aber eben auch die dunklen Seiten der deutschen Geschichte miterleben.
Ein Ort, den man auf jeden Fall niemals vergessen wird. Und Ihr Wahlkreis hat aber noch eine weitere Besonderheit, und zwar die politischen Mitbewerber. Die sind zum einen die zwei ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken und Thomas Kemmerich aus der FDP, sowie der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider von der SPD. Und gerade Herr Ramelow zieht ja mit der Kampagne Silberlockenrocken jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Wie finden Sie das jetzt so zum seriösen Wahlkampf?
Also ich sag mal so, Thomas Kemmerich, der unrühmlichste Ministerpräsident Deutschlands, das ist in der Nachkriegszeit, das kann man mit Sicherheit sagen, eine wirklich Vollkatastrophe. Was der Kemmerich sich da geleistet hat, jetzt hat er wahrscheinlich relativ wenig Chancen einzuziehen in den Deutschen Bundestag. Und ja, Bodo Ramelow macht jetzt was so ein bisschen Lustiges mit zwei weiteren älteren Herren, um der Linken dazu zu verhelfen, in den Bundestag zu kommen. Ich schätze Bodo Ramelow als Person sehr. Der ist ein Christenmensch, auf den kann man sich verlassen. Die Linke brauche ich jetzt nicht im Bundestag. Und es wird eine spannende Debatte geben im Wahlkreis, mit Sicherheit.
Alles klar. Und Stichwort Wahlkampf und wie alles begann. Wo waren Sie denn am Abend des Ampelaus?
Im Büro, sehr langweilig, aber alle ahnten, dass noch irgendwie was passieren würde an dem Abend, und was wusste natürlich niemand so ganz genau. Und ich habe im Büro gesessen an der Glotze bei Wasser und Tee.
Kann man auch mal machen, würde ich sagen.
Kann man auch mal machen, war es nicht das Schönste, was man sich da so vorstellen kann, aber wir haben natürlich viel mit anderen Leuten auch geredet, und ich dachte immer so, gehe ich jetzt noch einmal irgendwie ins Restaurant, wo die anderen Kollegen zusammensitzen? Und ich war aber zu aufgeregt. Also ich dachte so, nein, ich bleibe jetzt genau hier und warte jetzt genau hier, was passieren wird, und hatte sowieso irgendwie, man hat ja immer noch irgendwas abzuarbeiten, was man nebenbei machen kann.
Und wahrscheinlich auch sowas wie eine innerliche Angespanntheit, wie ich das jetzt heraushöre.
Ja.
Was haben Sie denn da ganz persönlich bei empfunden? Können Sie das noch erinnern? Das ist ja jetzt doch schon eine Weile her.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber also es gibt ja so Situationen.
Wir haben keine Redeverbote. Jetzt dürfen Sie das sagen. Das ist
ja,
kein
genau,
Thema.
Kein Thema. Ne? Nein, es gibt ja so Situationen, wo man schon mal was sehr Gravierendes erlebt hat. Und für mich war Das allererste war natürlich 9/11, da war ich auch im Büro und damit ist überhaupt nicht zu vergleichen. Das hat die ganze Welt erschüttert. Das zweite Gravierende, da war ich nicht im Büro, da war ich sozusagen im Kern des Geschehens, das war das Jamaika-Aus. Und das erzähle ich jetzt, weil da irgendwie hatte ich mich mit Horst Seehofer dann mühsam, wir sind immer Treppe hoch und Treppe runter gegangen, weil wir rausgeschickt worden waren von den anderen Verhandlungspartnern, auf ja ein Konzept geeinigt, wie wir das mit der Migration gemeinsam hinbekommen würden, was ja schwer genug war. Und dann kamen wir wieder in den Raum rein und dann sagte Christian Lindner, er würde jetzt also gehen. Und wir saßen so ein bisschen da wie volldupiert, Angela Merkel und ja, die CSU-Kollegen und wir, und dachten so, okay, das ist jetzt also die Situation, was machen wir damit? Und das war so eine Mischung aus zynischem Gelächter und kann jetzt nicht wirklich wahr sein. Wir hatten ja sehr viel, sehr intensiv verhandelt, hatten die FDP wirklich umgarnt und versucht, was gemeinsam hinzukriegen. So. Und in dieser Gefühlslage habe ich mich bei diesem Ampelaus ehrlich gesagt genau wieder gefühlt. Ich dachte wieder, Christian Lindner verlässt gerade wieder aus eigenem Interesse diese gemeinsame Veranstaltung. Und jeder wusste ja, das ist nicht einfach von Anfang an im Grunde genommen, wenn so schwierige, sehr verschiedene Partner miteinander arbeiten. Aber wenn man dann sozusagen die eigenen Parteiinteressen, vielleicht auch persönlich, das kann ich nicht beurteilen, über das Gesamte stellt, dann regt mich das auf. Ich bin ja so ein Mensch, also so Protestantin, ne? Ich finde immer, wenn man was angefangen hat, muss man es ordentlich zu Ende machen. Und finde so, die Verantwortung fürs Land muss immer über den anderen Sachen stehen. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich besonders wenig Verständnis und hatte wenig Lust. Es gab aber in mir drin, deswegen habe ich gesagt, darf ich das sagen, in mir drin gab es auch so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Alle haben sich nur noch aufgeregt über diesen Streit. Man erinnert sich jetzt kaum noch daran, ne? Aber ich schon, über dieses Gefühl, es gibt jedes Mal Streit, jedes Mal geht es bis in die Morgenstunden. Und wenn es dann Mittag ist, stimmt wieder alles nicht mehr und es wird wieder alles aufgelöst und aufgemacht. Und das ist, glaube ich, unheimlich vielen Leuten umgangssprachlich, sage ich mal, total auf den Zeiger gegangen, mir auch. Und deswegen gab es in mir drin auch so. Und ich dachte, ja gut, dann ist es eben jetzt rum. Und dann müssen wir es hinkriegen.
Das führt uns auch schon direkt zur nächsten Frage. Sie haben ja jetzt auch...
Darf ich eine Zwischenfrage machen?
Natürlich.
Also wenn man das, ich kann es nachvollziehen. Und das ist ja in der Tat zweimal Christian Lindner oder FDP, sagen wir mal so. Was mir jetzt in der Abfolge gar nicht, also auf der einen Seite bewusst war, aber so als zwei Brüche, die Sie schildern, auch einleuchtend, sind wir ja auch gerade in eine Phase eingetreten, wo immer mal wieder, wie zum Beispiel heute, nur eine Drei-Parteien-Konstellation für die nächste Legislaturperiode ins Betracht kommt. Und eine von, ich glaube, zwei realistischen Möglichkeiten ist Jamaika. Wie realistisch ist denn da Jamaika aus Ihrer Sicht?
Keine Ahnung. Da müssten Sie doch noch mal mit Christian Lindner drüber sprechen.
Okay.
Der hat, glaube ich, in diesen Tagen auch gesagt, das wäre das eher Unwahrscheinliche. Und ich glaube, das muss die FDP sich ernsthaft überlegen, was sie wollen und was sie bestimmt nicht wollen. Und deswegen sage ich nicht, das ist alles nur an der FDP gescheitert. Das ist ja Quatsch, wenn drei Leute nicht miteinander klarkommen. Dann haben ja immer alle einen Anteil. Das ist wie in einer gescheiterten Ehe mit Sicherheit auch. Aber diese Frage, die ich thematisiert habe, sagt man, man macht eine Regierung, macht es wirklich zusammen, weiß auch, die anderen Partner sehen bestimmte Sachen ganz anders. Man muss sich da irgendwie einigen. Man kann sich nicht immer nur hinstellen, auf den Boden treten und sagen, nein, ich mache das auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Und ob sich andere Partner nochmal darauf einlassen würden, in dieser selben Konstellation mit denselben Personen, da bin ich heute jedenfalls ein bisschen eher skeptisch.
Nachvollziehbar.
Und würden Sie dann sagen, dass es eher gut oder schlecht für Deutschland war, dass wir jetzt praktisch durch diese Situation über Weihnachten bis Neujahr eigentlich so gut wie gar keinen Wahlkampf hatten? Und jetzt, wenn ich es aus dem Fenster rausschaue, haben wir doch zum Teil schon sehr winterliche Temperaturen. Ist da so ein Austausch am klassischen Wahlkampfstand überhaupt möglich?
Also erstens ist Wahlkampf eine gute Sache. Alle sagen ja, oh Gott, Wahlkampf, ganz schlimm. Ich finde im Gegenteil, weil Wahlkampf zeigt immer, was wollen die einzelnen Parteien? Und dann kann man die auch nachfragen. Dann sind auch alle so ein bisschen politisiert, mehr Leute interessieren sich für Politik, wollen wissen, was wollen die einzelnen Parteien, was wollen vielleicht auch einzelne Personen in den Parteien und wie gleiche ich das mit dem ab, was ich richtig finde. Also ich finde Wahlkampf eine gute Zeit für Politik und für Debatte auch in der Gesellschaft. Und ist das möglich? Ja, klar. Also ich war ganz erstaunt darüber, wie viele Leute doch dann auch bei Kälte und so stehen bleiben und reden wollen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir gerade insgesamt politisch in einer ja nicht einfachen Situation sind. In den Vereinigten Staaten ist Donald Trump gewählt worden. Und wenn man sich anschaut, was allein in den ersten Stunden passiert ist, es verunsichert Menschen. Wir sehen bei uns die Rechtspopulisten der AfD, was viele Leute verunsichert. Wie geht es hier eigentlich weiter? Was bedeutet das? Das Wort Remigration ist irgendwie jetzt offiziell geworden. Menschen, die anders lieben, machen sich Sorgen darum, wie ihre eigene Zukunft ist. Und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle auch in der Art und Weise, wie wir gerade miteinander diskutieren und sprechen. Und ich erlebe jedenfalls eine große Aufgeschlossenheit. Und manchmal kommt auch jemand vorbei und brüllt einfach nur was Blödes. Auch das geschieht, das gehört auch ein bisschen zum Wahlkampf dazu. Aber es gibt schon auf der anderen Seite auch ein hohes Interesse.
Und in Vorbereitung
und auf kalte Füße.
Kalte Füße.
Kalte Füße. Ja.
Auch im übertragenen
Sinne. Ich habe zu Weihnachten eine beheizbare Weste geschenkt bekommen. Ich fand es großartig. Das ist, hilft schon sehr. Und es gibt es, glaube ich, auch für Füße, aber das soweit bin ich noch nicht.
Also mir reichen meine Taschenwärmer noch aus, aber so eine Heizdecke für die Füße.
Taschenwärmer gibt es selbstverständlich sowieso für alle Wahlkämpfer. Ja.
Ah ja, verstehe. Genau. Na, dann gucke ich nachher mal. Mhm. Aber nochmal, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir eine Sache durchgelesen, und zwar: Ein Mensch, ein Wort, in dem die Kernforderungen waren: Wir sorgen für bezahlbares Leben. Mhm. Da heißt es ja zum Thema Wohnen: Wir verlängern die Mietpreisbremse, bauen schnell, günstig und klimaverträglich und helfen Menschen, Wohneigentum bezahlbar zu erwerben und zu sanieren. Und nun die Frage, die sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen gerade stellen, vielleicht sogar bis hin zur Bauministerin: Wie wollen Sie das anpacken? Wie soll das alles gemeinsam vonstatten gehen?
Na, wir haben ja in dieser Legislaturperiode gesehen, dass das nicht so einfach ist. Ne? Gab ja die Idee, sehr viele Wohnungen neu zu bauen, und wir haben dann festgestellt, so einfach und so schnell geht das eben nicht. Und jetzt kann man sagen, das hat mangelnden Willen gelegen oder, aber man kann schon auch sagen, die Rahmenbedingungen waren nicht die besten dafür, und das ist eine der entscheidenden Fragen. Ich würde mir nur erlauben, einen Punkt ganz vorne anzustellen, bevor ich da konkret drauf eingehe. Ich glaube, dass die Frage des Wohnens die soziale Frage unserer Zeit ist. Wenn man sich anschaut, egal ob jemand Eigentum hat oder zur Miete wohnt, der Anteil des Einkommens, die für Miete aufgebracht werden muss oder eben fürs Wohnen aufgebracht werden muss, ist so hoch wie nie. Und das ist auch nicht absehbar, dass das jetzt weniger wird, und deswegen verunsichert das viele Menschen. Und deswegen ist das eine wirklich sehr zentrale soziale Frage. Und ich sage es ganz bewusst, also wir haben immer noch zu viele Menschen, die wohnungslos sind auf der einen Seite. Und wir haben auch bei den Menschen, die Wohneigentum haben, jetzt nicht bei denen, die irgendwie 10 Häuser besitzen oder was auch immer, um die geht es mir jetzt gerade nicht, sondern die selbstgenutztes Wohneigentum haben, die immer mehr ihres Einkommens dafür, ihres Familieneinkommens dafür aufbringen müssen. Und das ist ein Punkt, den können wir nicht einfach wegtun. Da können wir sehr viel über Mindestlohn und viele andere soziale Fragen reden. Aber wenn das Wohnen an sich, dass ich habe ein Dach über dem Kopf, so viel verschlingt, dann ist das eine relevante Frage so. Und jetzt haben Sie gefragt, ja, Mietpreisbremse ist ein Instrument. Es ist eins von vielen. Es ist aber für viele Leute, glaube ich, inzwischen sowas, wo sie sich Sorge machen, wenn die ausläuft, und das wird ja jetzt passieren, bedeutet das die nächste Mieterhöhung? Komme ich damit eigentlich klar? Und das bedeutet natürlich auch Verunsicherung. Und ja, ich bin fest überzeugt, wir haben ja schon Vereinfachungen geschaffen. Ich glaube aber, wir müssen noch sehr viel mehr an Vereinfachungen schaffen, was Baugenehmigungen angeht, was Baurecht angeht, was natürlich die Frage der Klimagerechtigkeit angeht. Ich glaube, das ist ganz evident nicht, weil wir die Grünen sind, sondern weil daran auch hängt, wie gesund und wie effektiv eine Wohnung ausgestaltet ist. Also das ist schon was, was wir definitiv in der nächsten Legislaturperiode besser voranbringen müssen.
Was mich bei den Grünen immer absolut begeistert hat beim Thema Klimaschutz, war die Aussage, ist, glaube ich, irgendwie in den Hintergrund getreten, halte ich immer noch für richtig: Unite behind science. Mhm. Lasst uns der Wissenschaft folgen bei den Themen. Und Sie haben jetzt das Thema Bezahlbarkeit des Wohnens angesprochen, ist natürlich für den Verband wie Haus und Grund absolut zentral. Und dass uns die Mietpreisbremse drückt, ist auch keine Überraschung. Wir gucken uns immer wieder Jahr für Jahr die Zahlen der Wohnkostenbelastung an und nehmen dabei die Definition, die nicht von uns kommt, den Abgleich, nämlich der Haushaltsnettoeinkommen mit den Netto-Kaltmieten. Weil das ist ja erstmal die Miete, die man auch mit der Mietpreisbremse regulieren kann. Die Warm- oder Nebenkosten, die Warmmiete ist ja nicht von der Mietpreisbremse erfasst, sondern wirklich der Betrag, der beim Vermieter landet. Und das Faszinierende ist, dass wir deutschlandweit faktisch eine Verbesserung der Bezahlbarkeit haben, weil die Mieten in der ganz breiten Masse deutschlandweit im Verhältnis zu den Haushaltsnettoeinkommen weniger stark steigen. Das heißt, die Bezahlbarkeit verbessert sich. Was die Leute in dem Portemonnaie merken, ist die Tatsache, dass sie eine Summe X an den Vermieter überweisen und diese Summe immer höher wird, weil die Heizkosten, die Nebenkosten, immer weiter nach oben gehen. Und die Wissenschaft, also wenn man streng nach Wissenschaft gehen würde, würde man sagen, das kann man ziemlich genau rausarbeiten, wir haben es auch im Internet veröffentlicht, runtergebrochen, sondern die Zahlen aus den einzelnen 400 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten, dass es drei Städte gibt, in denen es tatsächlich ein Bezahlbarkeitsproblem gibt, und zwar bei einem Umzug für Alleinstehende. So genau kann man das eingrenzen, das sind Berlin, München und Freiburg im Breisgau. Überall dort, wo aber die Wohnkostenbelastung drückt, anders in Deutschland, sind es tatsächlich die im Regelfall die warmen Mieten, also die Nebenkosten. Kommunale Abfallgebühren, Grundsteuern und vor allen Dingen die extrem hohen Heizkosten, die natürlich durch den CO2-Preis zum Jahreswechsel auch nochmal angestiegen sind. Jetzt fragen wir uns, was können wir eigentlich machen? Müssten wir nicht mal gemeinsam, wenn wir uns mit Recht gegen Populisten wenden und sagen, wir müssen die Themen in der Sache angehen, wissenschaftlich angehen, dann müssten wir uns doch alle an einen Tisch setzen, die wir Wohn- und Mietenpolitik machen wollen und sagen, also die Mietpreisbremse ist ein Instrument, das geht völlig an dem Bedarf vorbei. Wir müssen uns um die Nebenkosten bemühen. Da sind Sie gar nicht alleine als Grüne, hat keine Partei einen Vorschlag zu, sondern eigentlich liest man überall Mietpreisbremse. Aber das ist ja dann offensichtlich eine politische Debatte, die komplett an den Realitäten vorbeigeht. Das macht uns absolut umtriebig und wir glauben, es ist auch nicht für das Demokratieverständnis der Bürgerinnen und Bürger gut, weil die ja zu Recht sagen, wieso, ich bezahle doch immer mehr. Ihr macht hier eine Mietpreisbremse und ich bezahle immer mehr. Woran liegt das? Ja, weil das, mal platt formuliert, eine Schienung des Schienenbeins ist, wenn ich zum Arzt gehe und zu sagen, ich habe Bauchschmerzen. Und da schien mir das Schienbein, so, oh, geht auch ein bisschen an meinem Problem vorbei. Haben wir da nächste Legislaturperiode eine Chance, gemeinsam uns an die wissenschaftlichen Fakten anzunähern, Grüne und Haus und Grund und SPD und Linkspartei und alle davon zu überzeugen, dass wir einen anderen Weg, nämlich den wissenschaftlich fundierten Weg gehen müssen, um Wohnen bezahlbar zu machen?
Naja, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich meine schon alleine die Städte, die Sie auch gezählt haben, da wohnen ja Millionen von Menschen in Deutschland. Und das ist ja nicht irrelevant, dass da wird ja auch sehr viel über die Mietpreisbremse diskutiert, auch über die Ausnahmen wird diskutiert, also an sowas kann man ja auch rangehen. Aber ich habe vorhin sehr bewusst gesagt, es ist ein Instrument. Und natürlich ist bei der Bezahlbarkeit alles, was wir an Lohnnebenkosten haben, sehr, sehr relevant. Jetzt werde ich mich nicht hinstellen und werde sagen, aha, na dann müssen wir einfach das Heizen billiger machen, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass es effektiver wird. Das habe ich vorhin auch schon gesagt, ich glaube, da hängt sehr, sehr viel dran. Bei der Frage, wie ist es mit der Sanierung? Da haben wir uns ja in den vergangenen Jahren schon sehr viel drum gekümmert, auch gemeinsam drum gekümmert. Wie kommt man dazu, dass man gut saniert Wohnungen und Häuser hat, in denen die Heizkosten schon dadurch günstiger werden, dass man einen besseren Standard hat? Bei den Neubauten ist das ja sowieso der Fall. Die Frage ist ja, was machen wir mit den Altbauten? Sowohl bei den Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern als auch bei den großen Häusern, die wir ansonsten bis hin zu den, wie sagt man, Plattenbauten sagt man, glaube ich, heute nicht mehr. Sie sagen das, glaube ich, anders. Aber dann bist man hier, was gemeint ist, ne?
Genau. Oder so. Besser noch, das ist einfach kommunales Wohnen.
Genau. Und die Frage Fernwärme, da sind wir dabei, was Wärmeplanung angeht und so. Also diese Themen sind ja alle auf der Agenda, müssen auch wirklich beschleunigt angegangen werden. Und zwar nicht nur, damit es bezahlbar bleibt, sondern auch, weil wir ja gemeinsam wissen, wenn wir das nicht hinbekommen, mit dem großen Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Klimaschutz, beim Wohnen, dann haben wir insgesamt mit den Klimazielen ein Problem. Und die sind ja nicht da, weil irgendwie man Klimaziele gut findet, sondern weil Wohnen und Verkehr die beiden Bereiche sind, bei denen wir wirklich noch einen Nachholbedarf haben, um unsere eigenen Ziele, die jetzt nicht die Grünen erfunden haben, sondern viele Vorgängerregierungen vor uns, um die wirklich tatsächlich zu erreichen, weil unter den CO2-Belastungen leiden am Ende alle. Und wir wissen, dass die Klimabelastung in den Städten, auch da haben wir schon viel drüber diskutiert miteinander und sind da, glaube ich, sehr nah beieinander, besonders gravierend sind. Also dort, wo es dann im Sommer besonders heiß ist, wo besonders viel Stein ist, wo ältere Leute nur noch schwer klarkommen und wo man die Bedingungen nicht verbessert, da werden wir in Zukunft größere Probleme haben. Und deswegen ist die Stadtentwicklung wichtig, aber eben auch die Einhaltung der Klimaziele. Und daran weiterzumachen, da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander.
Das ist natürlich sehr technisch jetzt die AVB Fernwärme. Mhm. Aber das haben wir ja begrüßt, was da noch als Vorschlag von Robert Habeck aus dem Wirtschaftsministerium gekommen ist. Ist dann, glaube ich, am Veto der kommunalen Unternehmen gescheitert. Die fanden das dann doch nicht so gut. Also da war der sicherlich der Schritt in Richtung Bezahlbarkeit genau getan. Aber das ist halt nochmal, um da nochmal zurückzukommen, die Maßnahmen auch hin für eine energetische Modernisierung müssen natürlich von den Eigentümern getroffen werden. Und die Mietpreisbremse, sie gilt bundesweit, sie drückt die Mieten natürlich, sie schränkt ein, sie verhindert, dass Menschen sagen, ich investiere, weil ich keine Perspektive sehe, dass meine Miete zumindest ein Stück weit in den kommenden Jahren angepasst steigt. Und das alles, weil wir, ich sag's jetzt mal so, das erlaube ich mir einfach mal, Berlin hat keine erfolgreiche Wohnungspolitik. Ja, und deswegen müssen wir bundesweit eine Mietpreisbremse einführen. Ja, Gottchen. Und also das betrifft ja auch nicht alle Menschen in Berlin, das muss man dazu sagen. Für die meisten Menschen, interessanterweise, alle, die einen Mietvertrag haben, die nicht umziehen müssen, die haben in den letzten Jahren eine wesentlich bessere Bezahlbarkeit ihrer Mietwohnung gehabt. Die konnten natürlich, das ist das Problem, was jeder spürt, nicht umziehen.
Genau.
Aber in den Wohnungen, in denen sie wohnen, wohnen sie vergleichsweise billig. Die Bezahlbarkeit in Berlin hat sich in Deutschland weit am meisten verbessert. Und das ärgert einfach so, weil wir mit den Themen, wie Sie ja zu Recht sagen, die wichtig sind, kommen wir nicht voran, aber wir klammern uns an dieses alte Instrument, weil natürlich in der politischen Kommunikation eine Mietpreisbremse toll klingt. Ne?
Aber dass die Leute nicht umziehen können, liegt ja jetzt nicht im Wesentlichen an der Mietpreisbremse, sondern es liegt einfach daran, dass häufig Leute in viel zu großen Wohnungen noch zu günstigen Mietpreisen leben.
Ja.
Und die, wenn sie umziehen würden, sehr schnell in eine andere Wohnung mit sehr, sehr viel höheren Mieten unterwegs wären, selbst wenn die Wohnung kleiner ist. Das ist jedenfalls das, was ich häufig höre und erlebe.
Richtig.
Und wenn man sich anschaut, wie die Umsetzung der Mietpreisbremse ganz realistisch ist, ich höre jedenfalls von vielen Leuten, gerade jüngeren Familien, die sagen, naja, ich weiß ganz genau, das hat hier mit der Vergleichsmiete nichts mehr zu tun, ich zahle es trotzdem, ich würde auch niemals meinen Vermieter wegen der Mietpreisbremse in irgendeiner Weise öffentlich konfrontieren, weil ich genau weiß, ich brauche diese Wohnung. Und wir haben ja in Berlin und in München, muss man das glaube ich auch sagen, eine echte Wohnungsnot. Und die haben wir vor allen Dingen für auf der einen Seite Familien, auf der anderen Seite für ältere Leute, wo irgendwie die Familie sich verkleinert hat aus ganz natürlichen Gründen und die dann häufig da sind mit viel zu großen Wohnungen, die sie irgendwie unterhalten müssen und die gerne in was Kleineres ziehen würden. Also ich glaube, da haben wir an vielen Stellen noch Sachen, die wir tun müssen. Ich finde übrigens ein Programm, da bin ich ja Fan davon, auch wenn das noch nicht so erfolgreich ist, wie ich mir das selber wünschen würde, das ist dieses Jung kauft alt. Wir haben ja auch im Umkreis von Berlin, aber sonst auch an vielen Stellen Orte, kleinere Orte mit zum Teil ja leeren Gebäuden mitten im Zentrum des Ortes, die sehr, sehr schön sind. Und wo jüngere Leute sagen, eigentlich würde ich trotzdem lieber in der Großstadt wohnen. Ob wir das in Zukunft nochmal hinbekommen, dass wir sagen, ja, die Bedingungen sind gut, weil der Nahverkehr funktioniert, weil man gut von A nach B kommt und weil es sich auch lohnt, dieses, ich kaufe was Altes und werde dabei unterstützt, so dass wir ein bisschen Entspannung vielleicht kriegen bei der Zentrierung, die wir ja auch haben beim Wohnen.
Jung kauft alt war ein Programm, das wir auch jetzt in den letzten Jahren mit unterstützt haben.
Müssen wir gemeinsam noch ein bisschen mehr Werbung dafür machen.
Absolut. Wobei, also eins muss man auch sagen, rein wissenschaftlich machen die Menschen das schon ohne die politische Unterstützung. Denn 80% der Immobilien werden tatsächlich von alt an jung schon verkauft. Gerade im ländlichen Raum. Aber das zu fördern ist das Richtige. Eine Frage noch zu dem Themenkomplex. Da gehörte ja bei Ihnen im Wahlprogramm auch der Hinweis zu, wir wollen, dass mehr Menschen in Wohneigentum kommen.
Mhm.
Und da würde ich gerne nochmal ein aktuelles Thema aufgreifen. Das macht mir natürlich ein bisschen umtriebig. Ohne jetzt, ich bin kein Experte für Krankenkassenbeiträge und Krankenkassenfinanzierung. Was ich aber weiß ist, wenn ich mir heutzutage auch in Erfurt oder Weimar ein kleines Häuschen oder eine Wohnung kaufen möchte, dann sind 250.000 Euro fast gar nichts. Das ist eine Summe.
Ein Zimmer Apartment vielleicht dafür.
Deswegen sind fast gar nichts.
So.
Ne? Jetzt nehmen wir aber nur mal die 250.000 Euro, dann brauchen Sie als Eigenkapital Minimum 50.000 Euro und Sie brauchen die Erwerbsnebenkosten nochmal 25.000 Euro. Das heißt, die junge Familie, wer auch immer kaufen möchte, braucht 75.000 Euro und muss die ansparen. Und das ist für viele Menschen, auch in der Mittelschicht mittlerweile, ein Ziel, das nur ganz, ganz schwierig zu erreichen ist. Das ist eine gewaltige Summe, gerade wenn man in den letzten Jahren die Inflation gesehen hat. Da sind ja dann eben aus den 75.000 Euro ganz schnell, das ist natürlich falsch, aber 65 geworden und man braucht auf einmal 85. Deswegen die Frage, warum muss diese junge Familie, warum soll die jetzt nach den Plänen, ich habe sie noch nicht ganz verstanden, aber sie sind auch nicht ausgereift, so habe ich sie verstanden, warum sollen die nach den Plänen der Grünen jetzt auch noch Krankenkassenbeiträge auf dem Weg?
Sollen sie nicht.
Sollen sie nicht.
Können wir gleich abräumen, sollen also, sie nicht, weil in diesem Bereich, um diese Bereiche geht's gar nicht. Es geht wirklich um sehr, sehr hohe Kapitalerträge. Also es geht vor allen Dingen um Leute, die Familie, von der sie sprechen. Ich würde mal sagen, ich kenne einige davon persönlich ganz gut. Die Familie hat ein ganz normales Erwerbseinkommen. Meistens arbeiten beide Elternteile und die auf der einen Seite versorgen die Familie mit den Kindern und machen alles, was damit zu tun hat und sparen dann fürs Wohneigentum. Und das sollen die auch weiter können und da soll es auch nicht weiter zusätzliche Belastungen geben. Es gibt aber ja auch Menschen, auch die kennen Sie wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, die lassen quasi ihr Geld für sich arbeiten und haben kein eigenes Erwerbseinkommen. Und wenn das in die Millionenbereiche geht, dann sagen wir, da ist eine solidarische Beteiligung an der Sozialversicherung, insbesondere an der Krankenversicherung, sinnvoll.
Frau Göring-Ehrt, da muss ich jetzt einmal widersprechen.
Weil Sie die Leute kennen?
Dass ich die, ja, ich weiß nicht, also die meisten Menschen, die ich kenne, reden überhaupt nicht mit über ihr Einkommen mit mir. Ich glaube, das ist eine sehr deutsche Angelegenheit.
Das ist eine deutsche Angelegenheit, ja.
Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Aber wenn Sie jetzt unterstellen, dass die Mitglieder von Haus und Grund so unterwegs werden, dann kann ich Ihnen sagen, nee. Wir wissen, wir kennen unsere Mitglieder und unsere Mitglieder sind in der Regel genau diejenigen, die da tapfer draufhin ansparen, sich die Urlaube
verkneifen. Absolut, ich wollte da gar nicht unterstellen.
Und auch mir ist es nicht vergönnt, nicht zu arbeiten. Deswegen
ich bin in dein Fettnapf getreten, das war gar nicht meine Absicht.
Ja gut, ich suhle mich ein bisschen in dem jetzt. Ja,
ich gebe Ihnen.
Aber ich nehme jetzt mal, dann haben wir das Thema auch, ich nehme mal mit. Also Sie haben ja schon gesagt, 250.000 reicht eigentlich nicht. In Berlin brauchen Sie 750.000 Euro, wenn Sie eine 100 Quadratmeter Wohnung kaufen wollen. Dann nehme ich das mal 3, wären also von den 75.000 mal 3, dann sind wir bei 225.000. Also 225.000 Euro bleiben auf jeden Fall verschont von Krankenkassenbeiträgen.
Wir haben uns ja fest entschieden, nicht über Zahlen zu reden. Ich habe schon mal einen Wahlkampf mit so Zahlen und Rechenschieber gemacht, das mache ich nicht normal. Aber was ich gesagt habe, gilt, es geht um so hohe Einkommen, wo man selber nicht mehr erwerbstätig sein muss, sondern das Geld für sich arbeiten lässt. Und ich habe nicht umsonst den Millionenbetrag genannt.
Das ist mehr als Ihr Kanzlerkandidat gesagt.
Nein, das ist überhaupt nicht mehr sagen, alle gleichermaßen.
Okay, gut. Also ich freue mich, schon mal einen Millionenbetrag, nehmen wir mal mit. Das ist ja schon mal gut.
Millionenbetrag ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, wenn man einen Millionenbetrag hat, dann kann man sich ein Häuschen auf jeden Fall leisten. Aber Herr Warnecke hat mir auch gesagt, dass dieses Thema, also diese Diskussion um das Einfamilienhaus, ist das denn noch ein Thema für die Grünen oder wie stehen Sie denn dazu als Partei?
Also es wird ja auch in Zukunft Einfamilienhäuser geben. Niemand kommt auf die Idee, dass es die nicht geben würde, wenn man sowas machen will. Wir haben da gerade drüber gesprochen, wie jung kauft alt, dann werden da Einfamilienhäuser dabei sein. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was ist in Zukunft das, wie gebaut werden wird, dann, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dann gibt es sehr viel Möglichkeiten, erstmal die Substanz zu nehmen und die zu erweitern. Und das finde ich das alles Entscheidende. Also wir haben schon ganz viel diskutiert, warum sind unsere ganzen, in Westdeutschland sagt man ja Supermärkte, bei mir im Wahlkreis sagt man, glaube ich, immer noch Kaufhalle. Diese flachen Gebäude, ja, warum ist da eigentlich nichts obendrauf? Und warum baut man nicht so, dass man das als Wohnungen nutzen kann? Wie kann man energetisch gut bauen? Auch da gibt es ja total spannende Sachen. Ich bin ein absoluter Fan davon, wenn man sich anschaut, was heute schon möglich ist. An Holz, Fertigteil, Mehrfamilien, mehrstöckigen Häusern bis hin zu 10-Geschossern etc. pp. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel Innovationsmöglichkeiten und trotzdem wird es Leute geben, die finden das Allerschönste, dieses Einfamilienhäuschen. Und das sollen sie auch haben. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch wissen, was ist die Zukunft energetisch, was kann man da machen, was ist da sinnvoll, was ist vielleicht nicht sinnvoll. Und da soll man immer ehrlich darüber reden, was bedeutet.
Wenn die das, es war ein schönes Wort. Ich glaube, das nimmt jeder bei Haus und Grund gerne mit. Brauche ich gar nicht zu kommentieren. Einfamilienhäuser, das sollen sie auch haben. Wunderbar.
Genau, und Sie sagten gerade auch energetisch gut bauen. Mhm. Es geht ja ganz viel um das Thema Heizungsgesetz. Ja, alle Parteien wollen das Heizungsgesetz.
Sie meinen das Gebäudeenergiegesetz, nehme ich an.
Das Gebäudeenergiegesetz.
Was die große Koalition verabschiedet hatte.
Mhm. Genau, aber unsere Hörer, die interessiert vor allem auch dieses Heizungsgesetz sozusagen. Warum viele Parteien oder der mögliche oder die möglichen Koalitionspartner wollen dieses Gesetz stark reformieren oder sogar abschaffen. Wohin geht denn da die Reise mit den Grünen?
Naja, also wenn man sich anschaut, wer hat es eingeführt und wer hat die Fristen eingeführt, dann muss man halt sagen, das war die Union mit der SPD gemeinsam. Und wir haben uns das dann angeschaut und gesagt, na Moment mal, das wird so alleine nicht funktionieren, haben uns die Fristen angeschaut und haben vor allen Dingen gesagt, das wird nicht gehen, wenn man das nicht stark fördert. Jetzt sind wir bei 70%, bis zu 70% Förderung. Und wenn ich mir anschaue, wie Leute jetzt rechnen müssen, dann würde ich sagen, es ist gut, recht und billig dabei zu bleiben und nicht dazu zu kommen, dass Menschen sich jetzt doch eine Öl- oder eine Gasheizung einbauen und in eine krasse Kostenfalle tappen. Weil dass der CO2-Preis steigen wird, ist jetzt auch keine grüne Erfindung, sondern es ist eine europäische Verabredung. Es wird so sein müssen, daran wird sich nichts ändern. Und deswegen ist es gut und richtig, darauf zu setzen, dass das Gebäudeenergiegesetz mit der Wärmeplanung zusammen, das war ja auch ein Fehler, dass man irgendwie gesagt hat, erst machen wir das und dann kommt die Wärmeplanung, sodass Leute gar nicht wussten, bin ich eigentlich in dem Cluster für die Fernwärme, muss ich mich selber gar nicht kümmern. Es müssen auch nicht alle Leute jetzt Experten für Wärmepumpe, ja oder nein, welche könnte es richtigerweise sein werden. Davon halte ich gar nichts, sondern Wärmeplanung ist sehr wichtig. Da haben die Kommunen eine Aufgabe, da haben sie jetzt auch Zeit dafür. Und dann kommt die neue, gute, effektive und günstige Heizung. Und ich bin so ein Fan von Urlaub in Schweden, Dänemark und so. Und wenn man da einmal durch die Städte läuft, dann sieht man quasi vor jedem Einfamilienhaus, extra für Sie jetzt gesagt, ja, eine Wärmepumpe. Wo kommt die her? Aus deutscher Fabrikation. Und dort hat es weder Demonstrationen noch irgendwie große Aufregung gegeben. Da gibt's die einfach. Und wenn man fragt, wie viel Förderung habt ihr bekommen, dann sagen die, nee, das haben wir einfach gemacht, weil das so praktisch und so günstig und so einfach ist. Und es geht nicht mehr darum, dass man eine Fußbodenheizung braucht. Alles das ist nicht mehr Thema. Und ich sage das auch mal ganz persönlich, als ich überlegt habe, was mache ich mit der neuen Heizung vor einigen Jahren, selbst ich dachte noch, Wärmepumpe braucht man Fußbodenheizung. Es hat sich irgendwie so fest eingegraben in viele Köpfe, wo ich sage, nein, braucht man nicht. Man braucht auch nicht ein komplett eingepacktes Haus, damit sich das lohnt, sondern es ist einfach eine andere Art zu heizen und es ist schön warm und sehr gemütlich.
Es ist ich habe Lust auf noch einen 3-stündigen Folge-Podcast nur zu dem Thema mit Ihnen.
Ja, ich würde Ihnen gerne mal den wunderbaren Klempner aus Eisenach empfehlen.
Für einen Podcast?
Alles zusammen. Ja, großartiger
also den
Mensch.
Können Sie mir gerne vorbeischicken. Mir hat ein Marder der Stromkabel der Solarpaneele durchgefressen und ich finde niemanden, der das repariert. Warum? Also wenn Sie da jemanden haben, warum der Marder das gemacht hat, weiß ich nicht. Nee, das ist die Solarpaneele, die das warme Wasser erzeugt.
Ach so, diese
aber die braucht auch so ein Stromkabel. Ja, das ist der Stromkabel.
Aber das macht der Installateur nicht mit dem Stromkabel, glaube ich. Das meinte ich.
Nee, das macht der Elektriker. Genau. Nee, das macht der, weil die Solarpaneele an die Heizung angeschlossen ist, macht das der Sanitär. Der Heizungsinstallateur. Und da müssen Sie erstmal jemanden finden, der sagt, das mache ich jetzt aber, das Kabel da oben flicken.
Weil die so viel anderes zu tun haben.
Weil die genug anderes zu tun haben und weil das natürlich eine absolut unlukrative Maßnahme ist.
Aber ich bin erstmal froh, dass Sie Solar auf dem Dach haben und wahrscheinlich haben Sie längst auch eine Wärmepumpe.
Nein, ich habe noch keine Wärmepumpe. Ich kann ja auch sagen, wenn Sie jetzt hier mal Norwegen, Dänemark als Beispiel. Nein. Aber Norwegen, Dänemark muss ich noch erwähnen. Da sind natürlich die Strompreise ein anderer, ne? Ob das jetzt an der Wasserkraft oder am Atomstrom liegt. Also nur bei 7 Cent die Kilowattstunde kalkuliert man natürlich ein bisschen anders. Aber wo ich nochmal drauf zurück möchte. Sie haben ja sehr zu Recht gesagt, formell ist es das Gebäudeenergiegesetz. Das kommt auch nicht aus der letzten Legislaturperiode. Aber die Debatte geht über den Teil des Gebäudeenergiegesetzes, den man in der Öffentlichkeit, ich glaube in jeder Talkshow, Heizungsgesetz nennt. Das heißt, es geht tatsächlich, wenn jetzt Friedrich Merz sagt ganz klar, wir schaffen das Heizungsgesetz ab, was ja, wenn man es jetzt mal ins Parlamentsdeutsch übersetzt, bedeuten würde, wir nehmen die Norm, die Robert Habeck im Gebäudeenergiegesetz gerade geändert hat, wieder zurück. So, und die SPD signalisiert da mittlerweile Handlungsbereitschaft. Die FDP, die es auch mitgetragen hat, möchte das gerne zurückabwickeln. Jetzt sind ja dann gar nicht mehr so viele, also sind ja die potenziellen Koalitionspartner jetzt. Also ist denn eine Rückabwicklung der Normen des Gebäudeenergiegesetzes, die man gemeinhin unter Heizungsgesetz versteht, mit Ihnen machbar oder bleiben Sie auf dem Kurs?
Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, die Förderung zu schmelzen.
Das ist aber nicht im Gebäudeenergiegesetz.
Ja, es gehört ja aber dazu. Und das ist ja die Frage, wie sehr verunsichert man jetzt Menschen? Und nein, ich halte davon gar nichts. Und nochmal, ich halte auch nichts davon, jetzt zu versprechen, man nimmt es alles weg und dann tappen die Leute in die Kostenfalle. Und das ist ja das Problem daran. Es geht ja auch nicht darum, das war ja auch Teil der Diskussion, ob jetzt Robert Habeck zu Ihnen nach Hause kommt und die Heizung unten rausreißt oder sowas. Da wahrscheinlich könnte er es. Handwerklich begabt, wie er dem
Das ist aber dünnes Eis, ne? Wenn ich da an dieses Thema mit Bauern und Volks...
aber das war ja auch Teil der Diskussion, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wenn man eine neue Heizung braucht, real eine neue Heizung braucht und die Ersatzteile und so weiter, dann sagt man, entscheide dich bitte richtig. Mhm. Und es ist eine Verantwortung, des Staates natürlich auch zu sagen, was stützen wir und was stützen wir nicht. Und es war auch eine Verantwortung der alten Bundesregierung vor der unseligen Ampel zu sagen, da braucht es Stichtage dafür, damit man sich darauf einstellen kann. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, aus diesen Stichtagen, die wir ja schon erweitert haben, wieder rauszugehen, weil dann gibt's wieder hin und her. Und ich kann mich gut entsinnen, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die bei einem großen Kongress waren, wo die Hersteller von Heizungen gewesen sind, insbesondere auch die Wärmepumpenhersteller. Und ein Politiker der Union gesagt hat, damit machen wir total Schluss. Da war aber Stimmung im Saal, weil die sich gefragt haben, ob wir eigentlich dieses erfolgreiche Produkt, was wir in Deutschland haben, was wir exportieren unter anderem, ob wir jetzt diesen ganzen Industriezweig anheimstellen wollen. Keine gute Idee. Und deswegen, sie haben mich ja gefragt, bleiben wir dabei? Wir bleiben dabei, weil es ein Schutz der Menschen ist, davor gigantische Heizkosten zu haben. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, wie das mit den Nebenkosten ist. Ich glaube, es ist keine gute Idee, in so eine Falle zu tappen oder Leute tappen zu lassen.
Dann habe ich, glaube ich, zwei gemeinsame Lösungsvorschläge. Erstens fänden wir gut, vielleicht erreichen Sie das nächste Legislaturperiode den Strompreis auf, ich sag mal, dänisch-norwegische Verhältnisse unter 10 Cent die Kilowattstunde zu bringen. Dann dürften Wärmepumpen...
Untergegangen, wissen Sie ja, ne?
Ja, aber die kriegen ja nicht sofort, die kommen ja nicht sofort aus dem Vertrag raus.
Und bei den,
ne,
Netzentgelten, ja, das ist ein Jahr. Jetzt kann man ja schon sehr, sehr schnell,
also
wieder rausgehen.
Der Verbraucherpreis, von dem rede ich immer. Genau, ne? Inklusive Netzentgelt, ja. Also unter 10 Cent,
bei
wenn
den Netzentgelten kommen wir runter, ob wir auf 10 kommen, weiß ich nicht, aber trotzdem sind wir ja... Wir haben den Strom sauber gemacht in der letzten Legislaturperiode und jetzt machen wir ihn bezahlbar. Das meinen wir auch übrigens sehr ernst, weil wir wissen, dass das viele Leute ja drückt in der Industrie, genauso wie in den Privathaushalten.
Also eins nach dem anderen sozusagen.
Ja, das eine ist ja ganz gut passiert, weil die Erneuerbaren sind halt auf dem Vormarsch und da kostet halt die Quelle nichts, ne? Also das ist ja das Gute daran. Anders als Kohle kostet halt Sonne erstmal nichts.
Und dann natürlich, was wir auch begrüßen würden, wenn sich die Grünen durchsetzen mit ihrer Forderung nach der Rückerstattung des CO2-Preises als Klimageld.
Ja.
Gibt auch großen Applaus.
Das ist super. Ich hoffe, das sagen Sie auch allen anderen.
Wir allen anderen. Das haben Sie übrigens mit der FDP gemeinsam.
Können Sie sich das vorstellen? Ja, das ist anders. Aber ja, in der Tat ist, glaube ich, dieses Zurückgeben auch nicht nur für die Akzeptanz, sondern wirklich für die Geldbeutel der Leute mit den kleinen Einkommen sehr, sehr zentral.
Genau so. Und wer auch sozial gerecht, haben die Wirtschaftsweisen ermittelt.
Ja, was soll ich sagen? Das war doch schon mal ein schönes Schlusswort. Obwohl ich glaube, wir könnten den Podcast heute noch 3 Stunden weiterführen, sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Frau Göring-Eckert, dass Sie bei uns zu Gast waren und wir wünschen auch Ihnen alles Gute weiterhin. Herr Warnecke, vielen Dank, wie immer auch an Sie.
Ich bedanke mich bei Frau Göring-Eckert für Ihre Zeit, die Muße und viel Erfolg weiterhin im Wahlkampf.
Hat Freude gemacht und ja, alles Gute für Sie.
Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns das doch bitte in die Kommentare. Ansonsten gibt es weitere Infos auch wie immer noch in den Shownotes und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!